Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut recht herzlich gegrüßt. Als ich am letzten Sabbat in Amerika in unserer Versammlung die Predigt gab, oder vielmehr geben wollte, da stellte ich fest, dass ich die Notizen für die Predigt zu Hause vergessen hatte. Und da der Weg nach Hause und zurück eigentlich ziemlich lang war, wurde mir klar, ich konnte die Predigt nicht geben. Ich hatte da sehr viele Bibelstellen auch niedergeschrieben. Und ich konnte auch diese Notizen nicht auf meinem Telefon, meinem iPhone finden, obwohl sie irgendwann mal drauf waren. So was tun. Und so gehorchte ich der Not, nicht dem eigenen Triebe, indem ich begonnen hatte, so zwei Tage zuvor, so ein paar Notizen niederzuschreiben für eine Predigt, die ich geben wollte, oder vielleicht auch für einen Artikel, aber ich hatte da lediglich so gewisse Gedanken niedergeschrieben, ohne irgendwelche Bibelstellen. Und die waren auf meinem iPhone, diese Notizen. Dann habe ich mich entschlossen, diese Notizen zu verwenden, um einen Vortrag, eine Darbietung, eine Predigt zu geben. Wusste nicht so recht, wie das sich entwickeln würde. Habe natürlich gebetet, dass Gott mich inspirieren würde, dass alle auf richtige Weise das mitbekommen würden, was ich sagen wollte. Aber das Resultat war eben doch das, dass einige sich da sehr löblich ausgelassen haben hinten dran, nachdem alles vorbei war. Und da habe ich mich entschlossen, okay, dann werde ich das Gleiche auch heute einmal machen, wo ich jetzt diese Predigt aufnehme für den kommenden Sabbat, auch ohne jedwede Bibelstelle. Und die Aufgabe für Sie besteht darin, wenn ich jetzt gewisse Dinge sage, zu registrieren, aha, ja, das stimmt schon, das steht ja in der Bibel, das hatte ich auch da irgendwo gelesen. Schauen Sie, zur Zeit des Neuen Testamentes, als dann die Apostel das Alte Testament zitierten, da haben die auch nicht gesagt, ja, der David, der sagte in Psalm 23, Vers 3, das und das. Da gab es damals gar keine Einteilung in Kapitel oder auch schon mal gar nicht in Verse. Es wurde dann vielleicht gesagt, der David hat in den Psalmen das gesagt. Oder vielleicht wurde auch nur gesagt, irgendjemand hat etwas wie folgt gesagt. Und die Zuhörer, die mussten dann wissen, sollten wissen, wenn sie es nachprüfen wollten, mussten sie in den Schriften nachforschen, ob das, was gesagt worden war, auch den Tatsachen entsprach. Und so möchte ich das heute auch mal auf diese Weise beginnen, Ihnen eine Predigt zu geben, die keine Bibelstellen enthält, aber Konzepte. Und wenn Sie da gewisse Fragen haben, wenn Sie sagen, Moment, dieses Konzept verstehe ich aber nicht so ganz, dann fragen Sie uns. Und ich kann dann in einer kommenden Predigt näher dann auf eine solche Frage eingehen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Jesus Christus, unser alleiniger Heiland. Nun, mir ist schon klar, dass Gott der Vater auch Heiland genannt wird in der Bibel. Aber es geht mir heute um eine ganz besondere Rolle von Jesus Christus. Und in der Beziehung war er unser alleiniger Heiland und ist unser alleiniger Heiland. Was meine ich damit? Nun, ich meine damit, dass uns gesagt wird, dass wir die Erlösung, das Heil, das ewige Leben nicht erhalten können, außer durch Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil, heißt es. Wo? Ich gebe Ihnen einen Tipp. In der Apostelgeschichte. In keinem anderen ist das Heil und es ist uns kein Name gegeben worden, durch den wir selig werden können, durch den wir gerettet werden können, alleine der Name von Jesus Christus. Es muss also durch Jesus Christus geschehen, dass wir das Heil erlangen. Das bedeutet, dass wir nicht auf andere Wege, durch andere Namen, durch andere Religionen, Philosophien, durch andere Religionsstifter, das Heil erlangen können. Der Papst hat kürzlich gesagt, dass ja, es gibt verschiedene Wege, um in den Himmel einzugehen, um die Seligkeit zu erlangen. Nein, es gibt nicht verschiedene Wege. Es gibt nur einen Weg. Jesus Christus sagte selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und was sagt er noch? Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und was sagt er auch? Und keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das finden Sie irgendwo im Johannesevangelium. Ich denke, Sie werden wissen, wo genau. Schauen Sie, Paulus hat einmal gesagt, als er gefragt wurde, ja, wie kann ich selig werden, wie kann ich gerettet werden? Er hat gesagt, glaube an Jesus Christus und dann wirst du gerettet werden. Nun, wir verstehen, dass natürlich es hier um keinen theoretischen Glauben geht, sondern vielmehr ist hier natürlich beinhaltet. Es geht um einen tätigen Glauben, es geht um Glaubensgehorsam und so weiter und so fort. Aber wenn man schon nicht den Glauben an Jesus Christus hat, dann ist der Weg zum Heil von vornherein nicht gegeben. Der ist blockiert. Und was sagt uns der Vater, oder was sagt Christus über den Vater? So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, an ihn, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben erhalte. Aber es geht natürlich jetzt nicht nur darum, dass man an einen Jesus Christus glaubt, sondern wir müssen an den wahren Jesus Christus der Bibel glauben. Wir müssen ihn annehmen. Wir müssen ihm folgen. Wir können nicht einen anderen Jesus anbeten und trotzdem denken, dass wir auf diese Weise die Erlösung erlangen können. Paulus musste mit den Korinthern damals etwas diskutieren und denen etwas sagen, weil er sagte denen, ja, wenn jemand kommt und ihnen oder euch ein anderes Evangelium verkündigt oder einen anderen Jesus oder einen anderen Geist, den ihr nicht empfangen habt, dann akzeptiert ihr das ja gerne. Damals schon haben Kirchenmitgliedern einem falschen Jesus geglaubt, sind einem falschen Jesus nachgefolgt, nicht dem wahren Jesus der Bibel. Und so dürfen wir nicht an einen Jesus glauben, der kam, um das Gesetz Gottes abzuschaffen, um die 10 Gebote abzuschaffen. Jesus kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Eine Stelle im Buch Jesaja sagt uns das. Er sagte, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen, sondern zu erfüllen, anzufüllen mit dem geistigen Sinngehalt. Was ist das Gesetz? Nun, das Gesetz sind die 10 Gebote, wie es deutlich in vielen Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt. Und wenn wir 1 der 10 Gebote brechen, dann sind wir Übertreter des gesamten Gesetzes geworden, wie uns Jakobus sagt. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die die 10 Gebote näher definieren und erklären. Und dazu gehört natürlich auch das 4. Gebot, die Sabbateinhaltung. Wenn Sie 1 der Gebote brechen, wie ich sagte, dann sind Sie ein Übertreter des gesamten Gesetzes geworden. Wenn Sie meinen, Sie könnten einem Jesus nachfolgen, der Ihnen sagt, Sie brauchen den Sabbat nicht mehr zu halten, Sie können jetzt den Sonntag halten anstelle des Sabbats, dann folgen Sie einem falschen Jesus und können dadurch nicht das Heil erlangen. Ich wurde einmal gefragt, ist es denn jetzt notwendig, dass Sie den Sabbat halten, um das Heil zu erlangen? Laut Bibel, absolut. Gar keine Frage. Es ist 1 der 10 Gebote und der Sabbat wurde für den Menschen erschaffen. Und Jesus Christus bezeichnet sich als den Herrn des Sabbats. Warum? Nun, weil er den Sabbat erschaffen hat. Denn Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen, wie wir wissen, wie wir wissen sollten. Und auch da gibt es Stellen, die das klar und deutlich beweisen. Also den Sabbat nicht zu halten, bedeutet, den wahren Jesus nicht anzunehmen. Den Sonntag zu halten, bedeutet, man hat sich einem anderen Jesus untergeordnet. Der Sonntag war nie ein von Gott gebotener Tag der Anbetung. Es war dies immer schon ein heidnischer Tag, der den heidnischen Sonnengöttern gewidmet war. Und so wurde dann nachher diese Idee in das sogenannte Christentum übertragen. Aber es ist nicht ein Tag, der der Verherrlichung Gottes dient. Nun, einige sagen, ja, das ist der Tag der Auferstehung. Das ist der Tag, an dem Christus auferstanden sein soll. Wie ich gleich zeigen werde, ist das keineswegs der Fall. Christus ist keineswegs an einem Sonntag auferstanden. Aber selbst wenn es so wäre, wo in der Bibel steht geschrieben, man soll deshalb diesen Tag heilig halten. Es war das kleine Horn, das im Alten Testament im Buch Daniel beschrieben wird. Das kleine Horn, das sich unterstehen würde, Zeit und Gesetz zu ändern. Das Gesetz über die göttlichen heiligen Zeiten, inklusive den wöchentlichen Sabbat. Aber auch die heiligen Festtage, 7 an der Zahl, die auch Sabbate in der Bibel genannt werden. Und so dürfen wir nicht an einen Jesus glauben, der angeblich am 25. Dezember geboren wurde und der von uns verlangt, das Weihnachtsfest zu Ehren seines Geburtstages zu feiern. Zunächst einmal wird nirgendwo gesagt, dass wir Christi Geburtstag feiern sollen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass wir nicht wissen sollen, wann genau er geboren wurde. Aber wir wissen eins, er konnte nicht am 25. Dezember geboren sein. Das war ganz unmöglich, das war die falsche Jahreszeit, das war die Regenzeit, da war es kalt draußen, da hat es geregnet, da waren keine Schäfer auf der Weide, um die Schafe zu hüten. Also das war absolut nicht der richtige Zeitpunkt seiner Geburt. Aber es war ein Zeitpunkt einer angeblichen Geburt von einem Götzen, der später dann sehr verehrt wurde. Sie kennen vielleicht den Namen dieses Götzen. Er wurde dann als Baal verehrt, dem Sonnengott. Und er war natürlich in verschiedenen Funktionen und verschiedenen Anmerkungen verehrt worden, verschiedene Namen, verschiedene Götter und Götzen. Aber der war angeblich am 25. Dezember geboren worden und er hatte einen bestimmten Baum. Das war der Tannenbaum. Und da wurden dann Geschenke unter diesen Tannenbaum gelegt, um ihn zu verehren. Hört sich das ein bisschen so an wie heute das Weihnachtsfest, vor allen Dingen, wenn es im Buch Jeremia gesagt wird, dass der Weihnachtsbaum eine götzendienerische Funktion hat. Er wurde dann verehrt. Man meinte sogar, dass Götter in diesem Baum lebten. Alles dies heidnisch, alles dies total in keinster Weise dementsprechend, was uns Christus, was uns die Bibel lehren. Und so ist das Halten des Weihnachtsfestes absolut eine falsche, aus dem Heidentum stammende Verehrung eines Gottes, der mit Sicherheit nicht der wahre Gott der Bibel ist. Wir dürfen auch nicht an Jesus glauben, der an einem Freitag starb, dem sogenannten Karfreitag, und der dann an einem Sonntag auferstanden sein soll, und der jetzt verlangt, dass wir Ostern im Gedenken an seinen Tod und seine Auferstehung halten. Zunächst einmal, Christus konnte nicht an einem Freitag gekreuzigt sein und er konnte nicht an einem Sonntag auferstanden sein. Denn was sagte er uns? Was war das einzige Zeichen, das er damals den Pharisäern gab, die ihn fragten, zeige uns, beweise uns, dass du der Messias bist, der Heiland? Was sagte er? Euch wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, des Seeungeheuers, des Ungetüms, des Wales, wie immer man das übersetzen will, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Mit anderen Worten, im Grab würde er sein. Für 3 Tage und 3 Nächte. Jetzt versuchen Sie einmal, 3 Tage und 3 Nächte von Karfreitag bis Ostersonntag hinzubekommen. Können Sie gar nicht. Die Zeitspanne stimmt einfach nicht. Nun, wenn Sie sagen, ja, wenn Christus von 3 Tagen und 3 Nächten sprach, das war ja lediglich eine Abkürzung von 3 Tagen und 3 Nächten und die kommen daher mit irgendwelchen merkwürdigen Erklärungen, als damals dann, sagen wir mal, als Finsternis herrschte, als er gekreuzigt wurde. Ja, das ist dann schon eine Nacht. Aber Christus sagte, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Grabe oder vielmehr im Bauch des Fisches war. Und er war ganz klar und deutlich 72 Stunden im Bauch des Fisches. Und so würde auch der Menschensohn die gleiche Zeitspanne, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch oder vielmehr im Schoß der Erde sein. Also man kommt nicht drum herum, dass die Idee von Karfreitag, Ostersonntag in keinster Weise dem entspricht, was Christus gesagt hat. Und wenn er das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, nicht erfüllt hätte, dann könnte er nicht unser Messias sein, dann hätte er eine Unwahrheit gesprochen. Aber die Engel sprachen nachher zu den Frauen, die zum Grab kamen, er ist auferstanden, so wie er es gesagt hat, nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab. Was ist dann die Antwort? Nun, die Antwort ist, dass er nicht an einem Karfreitag gekreuzigt wurde und nicht an einem Ostersonntag auferstanden ist, sondern er wurde an einem Mittwoch gekreuzigt und er wurde an einem Samstagabend auferweckt. Als die Frauen zum Grab kamen, als es dunkel wurde, zu Ende des Sabbattages, da war er bereits auferstanden. Denn er würde genau diese 72 Stunden im Grabe sein, tot im Grabe sein. Also er wurde, wie auch viele Aufzeichnungen uns dies deutlich machen, an einem Mittwoch gekreuzigt und wurde dann genau 72 Stunden später, nachdem er ins Grab gelegt worden war, von Gott auferweckt und kam aus dem Grabe heraus. Wie kam es dann zu dieser Freitag-Sonntag-Idee? Nun, ganz einfach dadurch, dass es wiederum heidnische Götter gab, die an einem Freitag gekreuzigt wurden, gestorben sind. Man nannte dann damals diesen Freitag nicht den guten Freitag oder Karfreitag, im Englischen Good Friday, sondern den schwarzen Freitag, Black Friday. Und dann wurde er an Sonntag angeblich auferweckt, dem Tag der Sonne, dem Anbetungstag der falschen Götter. Wir lesen in der Bibel, dass es zum Beispiel einen Tammuz gab, der von Frauen beweint wurde. Das war ein solcher Gott, der angeblich am Freitag gekreuzigt worden war. Deswegen weinten die und er wurde dann an einem Sonntagmorgen auferweckt. Aber das bezieht sich in keinster Weise auf Jesus Christus. Der konnte auf diese Weise nicht gekreuzigt worden sein. Er konnte auf diese Weise nicht auferweckt worden sein. Sonst hätte er, wie ich sagte, gelogen und dann hätten sie keinen Heiland. Wir dürfen auch nicht an einen Jesus glauben, der nicht wirklich tot war, sondern der angeblich, nachdem er im Grabe lag, für 3 Tage und 3 Nächte, zu den Geistern im Gefängnis ging, um zu denen zu predigen. Nun, das bezieht sich auf eine Stelle in einer der beiden Petrusbriefe, aber es bezieht sich nicht auf die Tatsache, dass dies geschah, als Christus tot im Grabe lag, sondern das war zur Zeit von Noah, als die Barmherzigkeit Gottes dokumentiert wurde. Zur Zeit von Noah, noch bevor Gott die Flut brachte, ging Christus in der Tat hin, um den Geist im Gefängnis, den Dämonen, zu predigen. Nein, warum hat er das getan? Die Bibel sagt es nicht eindeutig, aber die Möglichkeit besteht, dass vielleicht noch einige der Dämonen noch nicht die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, dass sie vielleicht noch bereuen können. Vielleicht hat Christus ihnen deshalb gepredigt, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, doch noch zu bereuen. Vielleicht hat er ihnen auch nur deshalb gepredigt, um ihnen zu zeigen, okay, was wir, Gott der Vater oder nicht, was wir beschlossen haben, geschieht. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Daran könnt ihr nichts ändern. In jedem Falle war die Predigt und die Predigten, die Christus den Dämonen gegenüber den Geistern im Gefängnis brachte, denn die Geister, die Dämonen sind heute im Gefängnis, wie uns viele Stellen im Neuen Testament uns sagen. Zwar nicht in einem buchstäblichen Gefängnis, aber in einem Gefängnis der geistlichen Perversion. Das geschah nicht zur Zeit, als Christus gekreuzigt wurde. Das geschah zu der Zeit von Noah, noch bevor die Flut gebracht wurde. Aber die Idee, dass Christus nicht wirklich gestorben ist und dass er, während er angeblich tot im Grabe war, zu den Geistern im Gefängnis gegangen sei, um dort zu predigen, in die Unterwelt gegangen sei, das ist, wie uns Johannes sagt, die Lehre des Antichristen. Denn die Lehre des Antichristen besagt, dass man wirklich nicht daran glaubt, dass Christus wirklich gestorben ist. Und das ist etwas, was leider im sogenannten orthodoxen Christentum weit verbreitet ist, diese Ansicht, dass Christus nicht wirklich gestorben ist. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Sie können nicht und dürfen nicht an Jesus glauben, der angeblich Teil einer Dreieinigkeit ist. Schauen Sie, das scheint das Merkmal des sogenannten orthodoxen Christentums zu sein, dass man als Christ an die Dreieinigkeit glauben muss. Eine Person in 3 Personen. Es wird irgendwie nie so recht erklärt, wie das sein kann. Und es wird auch zugegeben, dass die Dreieinigkeit eigentlich ein schwer verständliches Phänomen ist, das man eigentlich gar nicht verstehen kann. Aber man muss daran glauben, wird uns von Katholiken ganz besonders, aber auch Protestanten gesagt, sonst hat man keine Möglichkeit, das Heil zu erlangen. Wie sieht es damit aus? Zunächst einmal besteht Gott nicht aus 3 Personen. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Es ist die Kraft, durch die Gott der Vater und Jesus Christus erschaffen. Gott besteht aus 2 Personen, auch nicht nur aus einer. Er besteht aus 2 Personen. Gott dem Vater und Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und Jesus Christus wird immer und immer wieder als der Sohn Gottes identifiziert und beschrieben. Es heißt, dass Gott, der Vater, alles durch Jesus Christus, den Sohn, erschuf. Somit, wie ich eben sagte, hat Christus auch den Sabbat erschaffen. Es war Jesus Christus, der mit den Menschen verkehrte, sich ihnen zeigte, Jesus sagte später, niemand hat jemals die Stimme des Vaters gehört und seine Gestalt gesehen. Aber wir lesen im Alten Testament vielfach, dass Christus gesprochen hat, mit den Propheten gesprochen hat, mit Mose gesprochen hat. Er hat sich sogar in seiner Gestalt, wie es heißt, Mose gezeigt. Aber Mose konnte nicht seine gesamte verherrlichte Gestalt sehen, von Angesicht zu Angesicht, dann hätte er das nicht überleben können. Aber Christus ging an ihm vorbei und er hielt dann zunächst einmal seine Hand über das Gesicht von Mose. Und erst als er dann vorbeiging, konnte dann Mose ihm nachblicken und sah dann seine verherrlichte Gestalt, wie sie wegging. Aber er hat eine Gestalt, die Idee, dass Gott keine Gestalt habe, dass er irgendwie so eine nebulöse Masse sei, wie einige das behaupten, ist totaler Unfug. An einen solchen Gott, an einen solchen Jesus Christus dürfen sie auch nicht glauben. Dann glauben sie auch nicht an den wahren Gott. Gott wird immer und immer wieder dargestellt als jemand, der ein Haupt hat, der Arme hat, der Beine hat, eine Gestalt. Gott sagte, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Wir sind dem Bilde Gottes nachgeschaffen. Natürlich in physischer Form zunächst einmal. Wir sollen aber so sein, wie Gott der Vater und Jesus Christus sind. Und Christus sagte, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Das sind alles Stellen, die sie kennen sollten, die sie wissen sollten, die ihnen bekannt vorkommen sollten. Und so werden auch wir im verherrlichten Zustande eine geistige Gestalt haben. Natürlich werden wir die haben. Aber wie gesagt, die meisten glauben das nicht. Die meisten glauben an eine Dreieinigkeit. Mit anderen Worten, alle drei Persönlichkeiten angeblich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sind alle gleich, sind alle Teil der Dreieinigkeit. Und Gott muss so sein, kann nicht anders sein. Und das gibt natürlich ein großes Problem für viele, die aber gar nicht darüber nachdenken. Wenn also Gott immer aus einer Dreieinigkeit besteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und wenn Jesus Christus der Sohn Gottes war, der er natürlich war. Ja, was geschah dann, als Jesus Christus starb? Dann ist der Sohn Gottes auch gestorben. Mit anderen Worten, dann gab es keine Dreieinigkeit mehr. Ja, das kann nicht sein, sagen uns die orthodoxen christlichen Theologen. Das kann nicht sein. Die Antwort ist, als Christus starb, da starb nur seine menschliche Hülle irgendwo, aber die Dreieinigkeit bestand nach wie vor. Mit anderen Worten, der Sohn Gottes war nach wie vor im Himmel und blickte auf die leibliche Hülle von Jesus Christus, der dann starb. Wiederum auch dies eine klare Lehre des Antichristen, die besagt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht wirklich starb. Was bedeutet, dass sie keinen Heirat haben? Denn wenn Jesus Christus nicht gestorben ist, in seiner Vollkommenheit gestorben ist, haben sie keinen Heiland. Dann glauben sie wiederum an einen falschen, an einen anderen Jesus. Um es noch einmal zu betonen, wir dürfen nicht an einen Jesus glauben, der als Sohn Gottes im Himmel war, während er zum gleichen Zeitpunkt am Kreuz starb und ins Grab gelegt wurde. Wir dürfen sodann auch nicht an Jesus glauben, auch wieder eine klare Lehre des orthodoxen Christentums, der völlig Gott war und völlig Mensch, der auf irgendeine Art und Weise, die nie so richtig erklärt wird, sowohl die völlige Gottheit und die völlige Menschheit in sich vereinigte. Wenn das der Fall wäre, hätten sie wiederum keinen Heiland. Warum nicht? Nun, dann ist ja der Jesus Christus, an den sie dann ja glauben wollen, gar nicht richtig gestorben. Nur seine menschliche Anteilnahme oder der Teil seines menschlichen Wesens ist gestorben, aber Gott hat nach wie vor weiter gelebt, wie das ja auch die Idee mit dem Sohn Gottes im Himmel ist und Jesus Christus auf Erden. Denn Gott kann ja nicht sterben. Also wenn Christus menschlich gesehen und göttlich gesehen total die gleichen Komponenten gehabt hätte, sowohl völlig Gott als auch völlig Mensch gewesen wäre, Gott konnte nicht sterben. So ist also Christus in seiner Gesamtheit nicht gestorben. Der konnte ja auch nicht versucht werden, denn Gott kann nicht versucht werden. Wo lesen Sie das? Wiederum in dem Brief des Jakobus. Gott kann nicht versucht werden. Aber Christus wurde klar und deutlich versucht. Er wurde versucht von Satan, dem Teufel. Er war 40 Tage in der Wüste, hat dort gefastet. Dann kam der Teufel, hat ihn versucht, dreimal, wie wir das ja lesen, in verschiedenen Stellen. Jesus Christus hat die Sünde im Fleisch überwunden, heißt es. Nun, Gott kann nicht versucht werden. In anderen Worten, er braucht auch keine Sünde dann zu überwinden. Es ist unmöglich für Gott zu sündigen. Für Christus war es nicht unmöglich zu sündigen, er musste die Sünde im Fleisch überwinden. Alles zusammengenommen bedeutet, dass Jesus Christus völlig Mensch war. Er ließ seine Göttlichkeit, seine göttlichen Attribute, seine göttliche Natur, alles dies, er ließ das zurück. Er wurde total, völlig Mensch. Als er im Mutterleibe von Maria gezeugt wurde durch den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, da gab es den Sohn Gottes im Himmel nicht mehr. Und als Jesus Christus starb, während dieser Zeit, gab es nur eine göttliche Persönlichkeit, die lebte, und das war Gott der Vater. Während dieser drei Tage und drei Nächte lebte der Sohn Gottes in keinster Weise. Er war tot. Die Idee, dass Christus völlig Mensch und völlig Gott gewesen sein soll, als er hier auf Erden war, widerspricht auch ganz eindeutig der logischen Erkenntnis, dass wenn sie etwas vollständig sind auf der einen Seite, können sie nicht das genaue Gegenteil vollständig sein auf der anderen Seite. Sie haben ein Glas Wasser, das völlig mit Wasser gefüllt ist. Dann können sie nicht sagen, ja, das ist gleichzeitig völlig leer. Es ist ja offensichtlich logisch, dass das nicht der Fall sein kann. Aber wenn es um Gott geht, um Christus geht, dann kommt man mit diesen merkwürdigen Ideen daher, die aber, wie gesagt, nicht die wahren Ideen der Bibel sind. Wenn Sie das glauben, glauben Sie nicht an den wahren Jesus, können von daher nicht das Heil ererben, solange wie Sie das glauben. Uns wird gesagt, kommt zu Christus, so wie ihr seid. Gebt euer Herz dem Herrn und Christus wird euch annehmen. Ihr braucht nicht bereuen. Ihr braucht euch nicht zu ändern. Ihr braucht keine Gesinnungsänderung vorzunehmen. Ihr braucht nicht auf eure Sünden zu blicken, die ihr begangen habt, und aufhören, sie zu begehen. Nein, nein, ihr werdet von Gott so empfangen, wie ihr seid. Gebt das Herz dem Herrn. Das hat man häufig gehört, hört man heute auch noch sehr häufig. Und Christus wird euch annehmen, so wie ihr seid. Ist das die Wahrheit? Das ist keineswegs die Wahrheit. Christus sagt uns, das Evangelium vom Reich Gottes muss zu einem Zeugnis gepredigt werden, allen Völkern oder auch für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Aber er sagt auch, Reue muss gepredigt werden an allen Enden. Denn Reue, die Umkehr, die Gesinnungsänderung ist Teil des Evangeliums, der frohen Botschaft, der guten Nachricht vom Reich Gottes. Reue ist notwendig. Wir lesen auch wiederum in der Apostelgeschichte, dass Paulus sagte, die Zeit der Unwissenheit, Gott hat übersehen. Aber jetzt gebietet er allen Menschen zu bereuen, sich Gott unterzuordnen. Nun, er gebietet es, die meisten Menschen heute tun es natürlich nicht. Es geht auch nicht unbedingt jetzt im Großen und Ganzen um die Reue, die zum Heil führt. Zunächst einmal geht es um die Reue, dass man aufhört, das Falsche zu tun und das Richtige zu tun. Schauen Sie, die Israeliten, denen wurde niemals der Heilige Geist angeboten, die Masse der Israeliten zumindest, war insoweit nicht eine Masse, die den Heiligen Geist angeboten bekam. Aber gleichwohl mussten sie bereuen. Gleichwohl mussten sie die 10 Gebote halten, auf physische Weise zumindest. Die Nineviten, die haben bereut. Sie haben damit nicht das Heil erlangt, aber sie haben bereut, weil sie die falschen Taten, die sie begangen haben, abgelegt haben. Eine solche Reue ist es zumindest, die Gott auch heute schon verlangt von allen Menschen. Aber die meisten kümmern sich auch darum nicht. Nun, wenn es um die wahre Reue zum Heil geht, die wird natürlich dann erfolgen, wenn Gott den Menschen den Sinn öffnet. Das wird erst später geschehen, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Auch Konzepte, die ich hoffe, da haben Sie schon mal was von gehört, nicht wahr? Also das sind Dinge, die noch kommen werden. Aber zunächst einmal geht es heute um Reue und es geht darum, sich zu ändern. Die Idee, man kann zu Gott kommen, so wie man ist, man kann weiter in seiner Sünde leben und Christus ist gleichwohl für uns gestorben und wir werden dann doch das Heil haben, egal wie wir leben, entspricht in keinster Weise dem, was uns die Bibel sagt, entspricht in keinster Weise dem, was Jesus Christus von uns verlangt. So dann dürfen wir nicht an einen Jesus glauben, der uns sagt, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Wussten Sie, dass das Konzept der unsterblichen Seele wiederum ein heidnisches Konzept ist? Wie die Heiden an eine Dreieinigkeit geglaubt haben. Sie können an verschiedene Religionen denken, die auch nach wie vor heute die Dreieinigkeit beinhalten. So haben die Heiden auch an eine unsterbliche Seele geglaubt, wie zum Beispiel Plato und andere. Das sei eine klare Lehre gewesen, hat der Plato, glaube ich, gesagt. Das versteht jeder. Nun, Gott versteht das keineswegs. Die Bibel sagt uns, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Die Bibel sagt uns, dass als Gott den Menschen schuf, dann hat er in ihn den Atem des Lebens eingeblasen, in seine Nase, und dann wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Zur Zeit oder bevor dies geschah, war er eine tote Seele. Seele wird auf Tiere angewandt. Das Wort Seele wird auf tote Menschen angewandt, auf Leichname. Es ist keine unsterbliche Seele. Sie wird zu einer lebendigen Seele, aber wenn der Mensch stirbt, stirbt die Seele. Der Sünde sollt ist der Tod und die Seele, die sündigt, soll sterben. Also die Idee, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, ist keineswegs richtig. Nun, auch hier wiederum eine Perversion, die durch Satans Einflussnahme, meine ich, geschehen ist. Denn der Mensch hat einen Geist. Jeder Mensch hat einen Geist, den sogenannten Geist im Menschen, den menschlichen Geist, der ihn vom Tier unterscheidet. Paulus beschreibt auch dies im Korintherbrief. Und dieser menschliche Geist, der kehrt zurück zu Gott, wenn der Mensch stirbt, wie uns auch der Prediger dies sagt, im Predigerbrief. Aber dieser menschliche Geist ist nicht etwas, was existiert unabhängig vom Körper, vom Leib. Es ist nicht etwas, was Bewusstsein hat. Es ist wie etwas, was Gott im Himmel aufnimmt, um dann zu benutzen, wenn die Auferstehung kommt, um diesen Geist, auf dem alles mehr oder weniger niedergeschrieben, niederaufgenommen worden ist sozusagen, dann wird dieser Geist benutzt, um damit den Menschen neu aufzuerwecken, entweder als ein unsterbliches Geistwesen oder aber auch im Hinblick auf eine physische Auferstehung. Aber es ist keine unsterbliche Seele und auch dieser Geist kann vernichtet werden. Wieso kann er vernichtet werden? Wie kann man das sagen? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Zunächst einmal, wenn der Mensch eine unsterbliche Seele hätte und wenn diese unsterbliche Seele bereits im Himmel wäre, nachdem der Mensch gestorben ist, ja, wozu dann eine Auferstehung? Der ist ja bereits schon am Leben. Der lebt ja weiterhin. Eine Auferstehung von den Toten wäre dann ja total sinnlos. Eine Frage, die übrigens auch Luther gestellt hat, die Protestanten nach wie vor nicht beantworten können. Und wir dürfen auch nicht an Jesus glauben, der uns sagt, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Die Bibel spricht vom Himmelreich, ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird. Aber wir werden nicht in den Himmel kommen. Wir werden im Grabe sein, wenn wir sterben, tot sein, auf die Auferstehung warten und dann hier auf Erden regieren und herrschen, wenn wir auferweckt werden zu unsterblichen Leben unter Jesus Christus. Paulus macht das sehr deutlich. Er sagt an einigen Stellen, dass es eine Auferstehung gibt zum Leben, auch eine Auferstehung zur ewigen Verdammnis. Petrus sagt, David ist nicht in den Himmel gefahren. Sein Grab ist nach wie vor bei uns. Jesus sagt zu Nikodemus, dass niemand gen Himmel fährt, wie es Luther ursprünglich übersetzt hat. Niemand fährt gen Himmel, außer dem, der herabgekommen ist aus dem Himmel, nämlich der Menschensohn. Alles dies widerspricht tatsächlich ganz eindeutig der Idee, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Nun, da ich schon bereits auf die Auferstehung eingegangen bin, möchte ich sagen, dass es mehrere Auferstehungen gibt, nämlich die Auferstehung zum ewigen Leben, dann die Auferstehung zu einem physischen Bewusstsein während des sogenannten großen weißen Throngerichtes, aber dann auch eine dritte Auferstehung, an die die meisten gar nicht glauben. Eine dritte Auferstehung von denjenigen, die gestorben sind, nachdem sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Auch die sind gestorben, auch die sind in den Gräbern. Christus sagt, es werden alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Menschensohnes hören und hervorgehen. Im Buch Daniel heißt es, einige werden hervorgehen zum ewigen Leben, andere werden hervorgehen zu ewiger Verdammnis. Nun, einige sagen, ja, warum? Die sind doch bereits tot in den Gräbern. Warum müssen die auferweckt werden, um dann, wie die Bibel sagt, in dem feurigen Pfuhl verbrannt zu werden? Nun, einige sind bereits gestorben, noch bevor es das große weiße Throngericht gab. Die müssen ja auch auferweckt werden, um im feurigen Pfuhl verbrannt zu werden. Nicht nur die, die während des großen weißen Throngerichtes die unvergebbare Sünde begehen. Aber auch da heißt es, sie werden zunächst einmal sterben. Das Buch Jesaja sagt uns dies. Und dann müssen sie auferweckt werden, um im feurigen Pfuhl verbrannt zu werden, vernichtet zu werden. Nun, es geht ja auch darum, dass die Gesamtheit ihrer Existenz vernichtet werden muss. Und wie ich eben sagte, jeder Mensch hat einen Geist im Menschen, der in den Himmel eingeht, wenn der Mensch stirbt. Der muss ja auch vernichtet werden, der muss ja auch Teil werden dieser Persönlichkeit, die die unvergebbare Sünde begangen hat, um dann vernichtet zu werden. Und so wird es eben genau geschehen. Alles dies muss zur Vernichtung führen, denn was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt uns, diese Menschen werden dann Asche sein unter unseren Füßen. Und die Bibel sagt uns auch, es wird so sein, als hätte es sie nie gegeben. Scheinbar wird es so sein, dass Gott dann die Erinnerung, unsere Erinnerung an diese Menschen auslöschen wird, damit wir nicht immer noch darüber nachdenken müssen, dass die es nicht geschafft haben. Aber das ist etwas, was wir natürlich nicht wollen. Und Christus sagt uns, wenn ihr mich als euren Erlöser annehmt, dann seid ihr bereits, solange wie der Heilige Geist in euch ist, denn den braucht ihr natürlich auch. Und den erhaltet ihr bei der Taufe, nicht zuvor. Dann seid ihr vom Leben oder vielmehr vom Gericht ausgeschlossen. Ihr braucht nicht mehr in das große weiße Throngericht einzutreten, sondern ihr seid vom Tod ins Leben, das ewige Leben, eingegangen. In dem Sinne, dass wir es haben. Es ist garantiert, dass wir es haben werden, wenn Christus zurückkommt, solange wie der Heilige Geist in uns ist. Nun, ich sprach gerade von der Taufe. Viele Menschen meinen, sie hätten den Heiligen Geist bereits. Irgendwie hätten sie ihn erworben durch irgendwelche möglichen und unmöglichen Prozeduren. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, auch hier darum, wo steht das geschrieben, nicht wahr? Denken Sie darüber nach. Bereut, glaubt, lasst euch taufen und dann werdet ihr den Heiligen Geist, das Geschenk des Heiligen Geistes erhalten. Dann, wenn ihr euch taufen lasst, nachdem ihr bereut habt, nachdem ihr geglaubt habt, nachdem ihr die wahre Reue gezeigt habt, die ihr haben müsst, den Heiligen Geist erhalten Sie nur dann, wenn Sie Gott gehorchen, wie es heißt. Also die Idee, man wird als Kind getauft oder als Baby und dann hat man den Heiligen Geist irgendwo und dann hat man bereits schon dadurch die Garantie für das Heil. Oder auch später noch, wenn man sich taufen lässt, vielleicht, wenn man etwas über die Taufe weiß. Aber sind Sie getauft worden, nachdem der Prediger Ihnen die Hände aufgelegt hat, um Sie von den anderen Menschen insoweit zu trennen, dass hier eine ganz besondere Beziehung hergestellt wird zwischen Ihnen und Gott? Alles dies sind Dinge, die Sie sich fragen müssen. Sind das wirklich Dinge, die in Ihrem Leben geschehen sind oder unterliegen Sie einer Selbsttäuschung? Wie gesagt, alles dies ist notwendig für eine wahre Taufe. Wir dürfen aber auch nicht an einen Jesus glauben, der uns sagt, dass wir Engel werden, wenn wir sterben oder in der Auferstehung. Es gibt eine Stelle, wo er uns mit Engeln vergleicht. In dem Zusammenhang sagt er, sie können nicht sterben. Die Engel können nicht sterben, so können wir auch nicht sterben. Aber es heißt nicht, dass wir Engel werden. Es heißt, dass wir Söhne der Auferstehung sind. Wir werden über Engel herrschen, wie es heißt. Im Buch der Hebräer oder der Brief an die Hebräer. Wir werden über Engel herrschen. Paulus sagt es auch im 1. Korintherbrief. Ja, wenn das der Fall ist, dann können wir nicht Engel sein. Nein, wir werden über den Engeln sein. Es heißt, dass der Mensch für eine gewisse Zeit geringer erschaffen wurde als die Engel. Aber er wird mit Lob und Herrlichkeit gekrönt werden. Er sagt, zurzeit sehen wir das noch nicht in den Menschen, aber wir sehen es in Jesus Christus. Aber das gilt also auch für uns. Wir werden auch unter Christus herrschen. Im ewigen Reich Gottes, in seiner Gottfamilie, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn Christus zurückgekommen ist. Und wir dürfen auch nicht an Jesus glauben, der leugnet, dass er zurückkommen wird, um das Königreich Gottes und eine göttliche Regierung hier auf Erden zu errichten. Viele glauben das nicht. Viele sind sich nicht im Klaren darüber, ja, kommt er wirklich zurück oder wie sieht das aus? Christus sagte immer und immer wieder, ich komme wieder. Eine deutliche Prophezeiung, ein deutliches Versprechen. Wenn das nicht stimmt, dann hat er absolut gelogen. dann haben sie mit Sicherheit keinen Heiland. Und wir werden unter ihm herrschen auf Erden, wie es heißt, nicht im Himmel, auf Erden, wenn er zurückkommt, wenn er das Reich Gottes, die Regierung Gottes hier auf Erden errichtet. Und wir dürfen aber auch nicht in einen Jesus glauben, der uns noch vor seiner Rückkehr heimlich entrückt, heimlich in den Himmel entrückt, auf irgendeine Weise dann uns dort im Himmel beschützt, während der sogenannten großen Trübsal. Und dann kommt er dann mit uns zurück aus dem Himmel im Zeitpunkt der ersten Auferstehung, wenn die gestorben sind, dann auferweckt werden. Schauen Sie, die heimliche Entrückung wird nirgendwo in der Bibel gelehrt. Was die Bibel lehrt, ist die Tatsache, dass wir während der großen Trübsal, während der 3,5 Jahre, wenn wir als würdig erachtet werden, großes Wenn, dann werden wir an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden beschützt werden. Auch das wird klar und deutlich gezeigt. Wo in der Bibel? Ich gebe Ihnen einen Hinweis im Buch der Offenbarung. Auf Erden werden wir beschützt werden. Die heimliche Entrückung ist eine, ich will es klar und deutlich sagen, eine dämonische Lehre. Angeblich haben Jesuiten diese Lehre dadurch entwickelt, dass sie Visionen hatten, und ich frage sie, wo kamen die wohl her, dass es eine heimliche Entrückung geben soll. Und dann wurde diese Idee weiter und weiter populär gemacht. Die Bibel sagt absolut nichts darüber. Auch unabhängig davon, dass Christus sagt, niemand fährt gen Himmel. Also wie gesagt, alles dies sind falsche Ideen, und wenn Sie an einen solchen Jesus glauben, der eine solche Lehre Ihnen beibringt, dann glauben Sie nicht an den wahren Jesus. Und wir dürfen auch nicht an einen Jesus glauben, der uns sagt, dass es keinen physischen dritten Tempel in Jerusalem geben wird vor seiner Wiederkehr. Denn die Bibel macht es auch sehr deutlich, es wird einen physischen Tempel in Jerusalem geben müssen. Denn der falsche Prophet, der Mann der Sünde, wird in diesem physischen Tempel sein, von sich vorgeben, Gott zu sein. Und er wird dann von Jesus Christus getötet werden, wenn Christus zurückkommt. Natürlich gibt es auch einen geistlichen Tempel, das ist klar. Wir sind der geistliche Tempel. Die Kirche Gottes ist der geistliche Tempel. Das schließt aber die Tatsache nicht aus, dass es eben auch einen physischen Tempel geben wird. Und viele, viele Stellen in der Bibel lehren uns dies, zeigen uns dies, beweisen uns dies. Und dieser physische Tempel wird erbaut werden. Eine Voraussetzung, könnte man sagen, für die Wiederkunft Jesu Christi. Aber die Hauptvoraussetzung ist die, das Evangelium vom Reich Gottes muss in allen Völkern oder zu allen Völkern verkündigt werden, zu einem Zeugnis. Und Sie hören dieses Evangelium heute und dann wird das Ende kommen. Nun, da nun aber auch die Kirche Gottes, der Leib Christi, als ein geistlicher Tempel bezeichnet wird und auf richtige Weise, dann dürfen auch wir nicht an einen Jesus glauben, der uns sagt, ja, ihr braucht aber keinen Anteil zu haben an diesem geistlichen Leib, an diesem geistlichen Tempel. Es ist unerheblich für euer Heil. Es ist keineswegs unerheblich für unser Heil. Die Kirche wird als der Haushalter der Geheimnisse Gottes beschrieben. Und diese Geheimnisse, die müssen heute von der Kirche Gottes verkündet werden. Und sie werden sogar den Engeln verkündet, wie wir auch in der Bibel lesen, durch die Kirche. Und wir sollen alle uns an dem Werk Gottes, dem Werk der Kirche, beteiligen, Anteil haben. Wir sollen zunehmen, wie es heißt, an Gottes Werk. Und das heißt, wir dürfen die Versammlung, die Kirchenversammlung nicht verlassen, was natürlich voraussetzt, dass wir zunächst einmal drin sind, dass wir zunächst einmal Teil des Leibes Christi sind. Und Christus ist das Haupt des Leibes. Wir können dann Christen sagen, auch wir brauchen nämlich teilzuhaben an diesem Leib. Wir können individuell unseren Weg gehen und wir können das alles selbst für uns entwickeln. Und wir schaffen das auch ganz alleine ohne die Kirche. Das ist nicht richtig. Nur es muss natürlich die wahre Kirche Gottes sein. Nicht diese vielen falschen Kirchen, die da existieren und die alle falsche Lehren verkünden. Das ist nicht die wahre Kirche. Das ist nicht die Kirche, die von Jesus Christus regiert wird. Das ist nicht Jesus Christus, der das Haupt dieser Kirche ist. Schauen Sie. Und das bedeutet auch, dass wir nicht an einen Jesus glauben dürfen, der uns sagt, Endzeitprophezeiungen sind unerheblich. Sind für euer Heil unerheblich. Nun, es gibt natürlich Endzeitprophezeiungen, die uns deutlich machen, was alles geschehen wird in der Welt. Das ist richtig. Sie sind nicht unbedingt heilsnotwendig, aber andere sind es schon. Christus sagt uns zum Beispiel klar und deutlich, wenn ich nicht zurückkommen würde um die Tage in der Endzeit zu verkürzen, dann würde kein Mensch am Leben bleiben. Kein Fleisch würde am Leben bleiben. Niemand würde überleben. Eine sehr wichtige Prophezeiung, denke ich mal, die Sie beherzigen sollten. Das bedeutet natürlich auch einen dritten Weltkrieg hin, einen nuklearen dritten Weltkrieg, wie Sie das immer dann auch beschreiben wollen. Dritter Weltkrieg. Nun, ich sehe alles das, was kommen wird, als den dritten Weltkrieg an, der natürlich unter verschiedenen Völkern zunächst einmal ausgetragen werden wird. Das ist mir klar. Aber es wird eine solche schreckliche Zeit sein, wie es sie nie gegeben hat, seitdem es Menschen gibt und auch nie wieder werden wird. So sagt uns Christus. Und schauen Sie, ist das nicht etwas, was wichtig ist für Ihr Heil auch, indem Sie sich jetzt vorbereiten auf diese schreckliche Zeit, sodass Sie nicht die Zeit durchmachen müssen, sodass Sie nicht nur behütet werden von dieser Zeit, sondern dass Sie auch dann letztendlich qualifiziert sind, vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er kommt. Wir müssen insoweit als würdig erachtet werden. Und Prophezeiungen helfen uns in unserer Entwicklung gegenüber Gott, unserer Beziehung zu ihm, eine bessere Situation herzustellen, besser zu werden, bessere Menschen zu werden, weil wir die Notwendigkeit ja auch erkennen, dass die Zeiten der Zeit und die Zeichen der Zeit nachher beigekommen sind. Wenn man sich vorstellt, dass alles Leben vernichtet werden würde, alles Leben, tierisches Leben, menschliches Leben, wenn Christus nicht zurückkommen würde, wenn Gott nicht diese Tage verkürzt hätte, was für eine schreckliche Zeit muss das sein? Und mit diesen Aussagen möchte ich etwas deutlich machen. Nur unser Glaube an den wahren Jesus Christus, den wahren Jesus der Bibel, der unter Gott, dem Vater, ist. Nur dieser Glaube kann uns retten. Schauen Sie, diese Einigkeit, die lehrt ja, jetzt unabhängig von dem Heiligen Geist, das ist sowieso schon verkehrt, dass das eine Person sein soll, dass also auch der Vater und der Sohn beide die gleiche Autorität hätten. Das ist verkehrt. Das sagt die Bibel keineswegs. Christus sagt, der Vater ist größer als ich. Wir lesen, dass der Vater und der Sohn immer schon existiert haben. Es gab niemals eine Zeit, in Anführungszeichen, wo sie nie existiert hätten. Nun, das ist für uns schwer vorstellbar. Wir können uns vielleicht vorstellen, dass man in Ewigkeit leben wird, aber dass es nie eine Zeit gegeben hat, wo es Gott nicht gegeben haben soll, ist schwer vorstellbar. Aber das ist genau das, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt auch, dass der Vater immer schon der Vater war und der Sohn immer schon der Sohn und dass der Sohn immer schon unter dem Vater war. Auch das etwas, was die Bibel uns offenbaren muss. Das können wir von uns aus nicht irgendwo erklären und herausfinden. Aber das ist die Lehre, die Doktrin der Bibel. Und so ist Jesus Christus immer unter dem Vater. Er wird sogar das Reich und alles, was dazugehört, letztendlich dem Vater wieder übergeben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und so ist die Idee, dass beide die gleiche Autorität haben, verkehrt. Gott ist eine Hierarchie. Die Gottfamilie ist eine Hierarchie. Gott, der Vater, an oberster Stelle unter Jesus Christus, unter ihm dann wir, die wir unter Christus herrschen werden. Nachdem wir in der ersten Auferstehung auferweckt worden sind zu ewigem Leben. Und dann natürlich dann die anderen, die hinzukommen werden, die ebenfalls auch das Potenzial haben, Mitglieder der Gottfamilie zu werden und es auch schaffen werden zu ihrer Zeit, im Millennium, großen weißen Throngericht, wann immer der Zeitpunkt für sie dann gekommen ist. Nur unser Glaube an Christi wahres Opfer kann uns retten. Wie ich sagte, er wurde ein Mensch. Er wurde im Leib von Maria durch den Heiligen Geist gezeugt. Viele glauben das nicht. Viele, die sich Christen nennen, glauben das nicht einmal. Weil sie sich das nicht vorstellen können. Aber das war ein Wunder, was Gott bewirkt hat, das Gott bewirken musste, damit Christus ein Mensch wurde, völlig ein Mensch wurde. Um eben, wie gesagt, die Sünde im Fleisch zu überwinden, um versucht zu werden, um dieses vollkommene Opfer zu bringen. Wenn Sie meinen, dass Jesus Christus völlig Gott war und völlig Mensch, dann missverstehen Sie das Opfer Jesu Christi. Dann glauben Sie nicht an den wahren Christus, weil Sie nicht an sein wahres Opfer glauben. Nur unser Glaube, dass wir das wahre Passa zu uns nehmen müssen, einmal im Jahr, nur dieser Glaube kann uns retten. Schauen Sie, Christus sagte, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Nun, das waren symbolische Ausdrücke für natürlich das Brot und den Wein, den wir und die wir zu uns nehmen am Passahabend, wie uns Christus das auch deutlich gezeigt hat, am letzten Passahabend, den er gehalten hat mit seinen Jüngern. Mit anderen Worten, der Wein steht für sein vergossenes Blut und das Brot steht für seinen gebrochenen Leib. Man tut das einmal im Jahr. Nicht jeden Sonntag, wenn man sich so da irgendwo lustig fühlt, das zu tun, einmal im Jahr. Es erinnert uns einmal im Jahr an den Opfertod Jesu Christi. Und man nimmt es auch auf richtige Weise ein, zum Beispiel mit ungesäuertem Brot. Denn Christus lebte ein ungesäuertes Leben, mit anderen Worten, er hat niemals Sünde begangen und vielfach wird Sauerteig mit Sünde gleichgesetzt. Wenn Sie also jetzt sagen, wenn wir nur das Brot zu sich nehmen, aber das dann noch gesäuert und noch nicht einmal den Wein, das ist nicht das, was Christus hier gesagt hat. Nein, wir müssen es auf die richtige Weise tun, genau wie es Christus vorgeschrieben hat. Und wir lesen, dass dadurch man Anteil haben wird an ihm, denn er sagt, wenn ihr das nicht tut, habt ihr keinen Anteil an mir. Und das schließt nun die Möglichkeit aus, wenn Sie sich das richtig überlegen, dass die überwältigende Mehrheit des sogenannten Christentums an den wahren Jesus Christus glaubt und gerettet wird. In dem jetzigen Zustand. Christus wurde ein Opfer für die Menschheit. Das ist richtig. Gott gab Jesus Christus als ein Opfer, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber die meisten heute glauben nicht an ihn. Insoweit ist er für sie noch nicht gestorben, wenn man so will. Der Zeitpunkt wird noch kommen, wenn sie an ihn glauben, wenn sie dann das Opfer akzeptieren. Heute tun sie es nicht. Heute glauben sie alle möglichen Ideen, die in keinster Weise Teil des wahren Christentums sind, Teil der Bibel. Nun, wenn sie das tun, können sie natürlich nicht an den wahren Jesus glauben, können sie dann nicht das Heil ererben zu diesem jetzigen, gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das schließt aber auch die Möglichkeit aus, dass andere Religionen zurzeit schon das Heil ererben können, unabhängig von Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist der einzige Weg zum Heil. Es gibt keinen anderen Namen, durch den wir selig gerettet werden können. Das Heil ist allein in ihm. Und das bedeutet, wenn Christus der einzige Weg hin zur Erlösung ist, dann ist die Religion, nun bitte, ich sage das, weil es die Bibel sagt, die Religion des Judentums, des Islam, der Hindus, des Buddhismus und andere Religionen nicht der Weg hin zum Heil, wie er in der Bibel beschrieben wird. Kann es ja gar nicht sein. Ich möchte Ihnen einmal deutlich machen, was alles so geglaubt wird. Und um klar und deutlich es zu sagen, Mohammed wird Sie nicht retten. Buddha wird Sie nicht retten. Hinduistische Götter, Krishna, Shiva, Vishnu, die werden Sie nicht retten. Und Juden können auch nicht gerettet werden und das Judentum kann auch Sie nicht retten, solange alle diese Religionen den wahren Jesus der Bibel nicht anerkennen, nicht akzeptieren. Fangen wir mit dem Islam an. Ich habe diese Informationen mir aus dem Internet zusammengesucht. Ich denke, dass das alles akkurat ist. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwie was Falsches sage, aber so etwas wurde gesagt auf dem Internet über den Islam. Der Islam betrachtet Jesus als einen Propheten Gottes, aber nicht als göttlich. Was bedeutet, dass er die Vorstellung ablehnt, dass Jesus der Sohn Gottes sei? Die meisten Muslime glauben, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ohne am Kreuz zu sterben, und dass Gott eine Ähnlichkeit erschuf, die genau wie Jesus aussah und anstelle von Jesus gekreuzigt wurde, während der wahre Jesus körperlich in den Himmel auffuhr, um dort bis zu seinem zweiten Kommen in den letzten Tagen zu verbleiben. Also wiederum auch hier, der wahre Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Damit wird die Lehre der Bibel klar und deutlich abgelehnt. Es heißt dann weiter, im Islam gilt Allah als der einzig wahre Gott und Schöpfer. Jesus gilt nur als Prophet, der nicht so groß ist wie Mohammed. Im Islam wird angenommen, und wenn Sie das noch nicht gehört haben, das hat mich also irgendwo doch überrascht, das wusste ich gar nicht mal. Im Islam wird angenommen, dass der Heilige Geist der Engel Gabriel ist. Also gar nicht einmal von Gott stammt. Der Koran sagt, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war und nicht für unsere Sünden starb. Der Koran lehrt, zitiert aus Sure 19, Vers 35, es gebührt der Majestät Allahs nicht, dass er einen Sohn zeugt. Muslime glauben also, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, sondern wie jeder andere Mensch ein Geschöpf von Allah war. Klar und deutlich wiederum eine Lehre, die in der Bibel abgelehnt wird. Johannes lehnt sie ab. Er sagt, wer das glaubt, so etwas, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war, der starb und auferweckt wurde durch den Vater nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab, der betet den wahren Jesus nicht an, akzeptiert den wahren Jesus nicht als seinen Heiland, hat mit anderen Worten nicht den Weg zum Heil gefunden. Soweit der Islam. Nun, viele Buddhisten, die sind Jesus gegenüber unwissend oder gleichgültig. Nun ja, Buddha hat ja auch vor Jesus gelebt, also von daher, das kümmert die eigentlich gar nicht so recht, was also Jesus war, wer es war und wie er gelebt hat. Also auch hier keine Akzeptanz, keine Annahme von Jesus Christus als dem Sohn Gottes, der für uns gestorben ist. Der Hinduismus als solcher verfügt nicht über den etablierten Glaubenssatz und somit über eine universelle oder gemeinsame Sicht im Hinblick auf Jesus. Aber auch wenn da irgendwie von Jesus dann die Rede ist und sein mag, ist aber nicht die Idee die, dass er starb, um für uns der Heiland zu werden, der Erretter, der uns in, was weiß ich, das Nirvana führt. Das wird sicherlich dort nicht gelehrt. Und dann kommt es jetzt auf die jüdische Theologie zu sprechen. Nun, sicherlich, das Judentum des Alten Testamentes ist natürlich Teil der gesamten Botschaft. Aber es hört eben mit dem Alten Testament auf und das Neue Testament wird abgelehnt. Und damit wird Jesus Christus abgelehnt. Das heißt hier wiederum aus dem Internet, der jüdischen Theologie zufolge, gilt Jesus nicht als Messias oder göttlich. Und die Vorstellung, dass Gott einen Sohn hat, widerspricht dem zentralen jüdischen Glauben an den Monotheismus, in dem Gott als eine einzige Person betrachtet wird. Aber dieser Glaube ist falsch. Auch im Alten Testament wird bereits klar und deutlich gesagt, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Und es wird von dem Sohn auch gesprochen. Es wird auch von dem Vater gesprochen im Alten Testament. Und es gibt viele Stellen, auch im Buch Sacharja, die zeigen, die deutlich machen, dass das Wort Herr, Yahweh, sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn bezieht. Also dieser strikte Monotheismus des Judentums ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und natürlich wird Jesus Christus abgelehnt als der Sohn Gottes, der für uns starb. Und von daher kann uns auch das Judentum als solches nicht den Weg zum Heil weisen. Nun, wenn Jesus Christus anerkannt wird, sieht es anders aus. Das heißt ja, das Heil kommt von den Juden, aber Jesus Christus war ein Jude, schauen Sie. Er war der Jude, der prophezeit war, aus dem Stamm Juda, der dann das Heil deutlich machen würde. Also alles dies sind jetzt Konzepte, die wir uns näher überlegen müssten. Ich hoffe, dass Sie gut zugehört haben und dass Sie auch immer wieder gesagt haben, ja, das steht da in der Bibel, das steht da in der Bibel. Und wenn Sie nicht unbedingt wussten, wo was steht, dann fragen Sie uns und wir sind gerne bereit, Ihnen weiter zu helfen. Wir haben auch viele Broschüren veröffentlicht, auch natürlich viele Predigten gegeben über diese Themen. Und es ist auch wichtig, dass Sie die Bibel studieren. Zum Beispiel ist es wichtig, nicht nur, dass Sie unsere Predigten sich so anhören, während Sie das Geschirr spülen, sagen wir mal, oder Artikel so überfliegen, sondern es ist wichtig, dass Sie die mit der Bibel zusammen lesen oder sich die Predigten mit der Bibel zusammen anhören, die Bibeln aufschlagen, die Stellen selber lesen in der Bibel und vielleicht auch markieren. Zum Beispiel haben Sie ein Thema, einige sagen uns, ja, wir wissen gar nicht, was wir so studieren sollen. Ach, es gibt so viele Themen, die Sie sich herausnehmen können. Wir haben eine Broschüre zum Beispiel über den Krieg. Ich sage das, weil in Deutschland jetzt mehr und mehr Ambitionen bestehen, dass Menschen dann doch zum Kriegsdienst eingezogen werden und vielleicht sogar dann mit der Waffe kämpfen sollten. Ja, also ist das, was die Bibel sagt? Okay, lesen Sie unsere Broschüre zum Krieg und lesen Sie aber auch die Bibelstellen, die wir dort zitieren und schlagen Sie die Bibel auf und markieren sich die. Und dann schreiben Sie vielleicht ein großes K mit Buntstiften auf diese Stellen. Das ist dann für Krieg. Und dann werden Sie weiter irgendwie eine Stelle dann finden, die Sie noch nicht markiert haben. Aha, das ist eine weitere Stelle. Dann markieren Sie die sich auch und dann werden Sie ein komplettes Bild allein zu diesem Thema erhalten. Das sind so Hinweise, die man befolgen kann, um ein besseres, sinnvolleres und natürlich auch gutes Bibelstudium durchzuführen. Es ist wichtig, dass Sie mit der Bibel vertraut werden, dass Sie verstehen, wo was geschrieben steht. Es geht mir jetzt nicht darum, dass Sie jetzt genau alle Bibelstellen wortwörtlich zitieren können, aber Sie müssen die Konzepte wissen. Und Sie müssen schon wissen, wo was so geschrieben steht und dann auch Bibelstellen finden. Und eine Markierung kann Ihnen insoweit sehr helfen. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe weiterhin Ihr Norbert Link für eine Kirche des ewigen Gottes.